Herzlich willkommen bei Fern aber klar, der Podcast zwischen Rausch und Reflexion, zwischen Festkultur und Verantwortung. Ich bin Christian Kicke-Böschel, ein Teil von Fern aber klar. Ich spreche hier regelmäßig mit Menschen, die zum Thema Fern etwas zu sagen haben und deren Perspektiven uns wichtig sind. Bevor wir jedoch starten, unsere kleine Podcast-Hausordnung. Erstens, Verbindungen dürfen gestört sein. Technisch, gedanklich oder manchmal auch gesellschaftlich. Wir bleiben im Gespräch. Zweitens, Fehler sind menschlich. Versprecher, Denkpausen und kleine Hopperlas dürfen und müssen sein. Drittens, Meinungen dürfen unterschiedlich sein. Es geht nicht um schnelle Vorurteile oder um Urteile, sondern Perspektiven und Erfahrungen. Viertens, Fern betrifft uns alle. Deshalb fragen wir offen, ehrlich und neugierig nach. Und jetzt willkommen bei Fern aber klar, dem Podcast über bewusste Feierkultur. Und wir steigen jetzt ein ins Gespräch, heute ins mutige Gespräch mit Martin Dvorak. Der Martin ist verantwortlich für Reflecting in Österreich. Und Martin, herzlich willkommen zum Podcast von Fern, aber klar.
Christian, ich freue mich sehr über die Einladung. Dankeschön.
Ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Terminplan ist prall gefüllt, aber mich freut es, dass du heute Zeit hast. Und Martin, wir haben in der ersten Episode von diesem Podcast schon sehr viel über Reflecting gesprochen, da wir vier, die verantwortlich sind für dieses Programm von Fern, aber klar, ja, alles Reflector sind, die ja auch bei dir die Ausbildung genossen haben. Kannst du trotzdem noch einen Abriss geben, wo es an sich geht bei Reflecting oder bei dieser Idee von Reflecting?
Genau, die Idee von Reflecting ist, dass Rauscherfahrungen und die Suche nach Risikosituationen in uns Menschen angelegt sind. Dass wir das auch brauchen, um ein erfülltes Leben zu finden. Eben nicht nur in der Komfortzone verharren, sondern uns auch darüber hinaus zu wagen, ins Risiko, dort, wo die Sachen ungewiss, aber auch bedeutsam sind, wo uns das Leben berührt und wo wir auch ein Stück weit des echten Lebens finden, in seiner Intensität, wo es aber auch immer darum geht, die Grenze zur Gefahr zu wahren, dort, wo das Risiko dann zu einer existenziellen Bedrohung wird. Das kann körperlich sein, das kann sozial sein, durch Beschämung oder Ausschluss, das kann natürlich auch finanziell sein. Reflecting hat natürlich mit Suchtprävention zu tun, weil eine dieser Grenzen, die nicht überschritten werden sollte, wenn wir uns mit Rausch und Risiko auseinandersetzen, ist die Grenze zur Sucht hin. Aber vielmehr hat Reflecting für mich auch damit zu tun, ein erfülltes Leben zu gestalten. Mihai Csikszentmihalyi, der die Flow-Forschung entwickelt hat, hat auch irgendwann mal gesagt, integriertes Rauscherleben ist ein wesentlicher Bestandteil eines geglückten Lebens. Geglücktes Leben heißt dabei nicht, dass wir dauernd glücklich und auf der Welle sind, sondern da gehört auch dazu, die Schattenseiten und die unangenehmen Seiten, die traurigen Seiten des Lebens auch auszuhalten. Und wenn wir genau hinstecken, hat auch da viel Rausch und Risiko drin. Überlegen wir einfach nur, wie es ist, wenn wir uns gemeinsam von einem geliebten Menschen verabschieden. Oder wenn wir mit unseren Kids gemeinsam aus dem Urlaub wegfahren und sie von ihren Urlaubsfreunden trennen. Wie viele Tränen das sind und wie außeralltäglich dieser Zustand ist und wie wichtig es aber auch ist, dass wir mit dem dann umgehen können und auch mit dem Kater nach dem Urlaub, wenn wir wieder in den Alltag zurücksteigen. Und gleichzeitig aber dann wieder Gelegenheiten schaffen, wie zum Beispiel bei Festen und Feiern, wo wir aus dem Alltag bewusst heraussteigen und sagen, ja, jetzt ist was anders, jetzt lasse ich mich voll drauf ein, jetzt kommen all die Ablenkungen zur Seite und ich probiere in eine Resonanz zu kommen, wo ich richtig merke, wie die Welt in mir erklingt.
Mhm. Du hast ja schon erwähnt, ein wichtiger Teil von Reflecting ist diese Festkultur, die auch so ein wenig Basis für unser Fern aber klar ist. Und da gibt es verschiedene Parameter, wie ein gelungenes Fest aussehen könnte, würde ich sagen, weil es ja immer noch eine individuelle Geschichte ist von den Veranstaltern, wie sie das dann für sich kreieren oder für sich gestalten. Und was mir bei Reflecting so gefällt, die mir da schon längere Zeit genießen darf, dieser Teil von dem Netzwerk zu sein, dass die Reflector ja die Idee dahinter unterschiedlich nutzen, also für unterschiedliche Bereiche, für unterschiedliche Themen. Das muss ja nicht nur Festkultur sein. Wenn ich dich fragen darf, wo bist du derzeit so tätig mit Reflecting? Oder in welchem Bereich bist du derzeit tätig?
Also ich versuche es bei uns in Römerland Carnuntum Jugend in die Struktur reinfließen zu lassen. Jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist zum Beispiel ein Reflecting-Ort, unser Bewährungsraum Tonstudio. Ein Tonstudio, das wir technisch mit den üblichen Sachen eingerichtet haben, aber mit einem Reflecting-Konzept und einem Tontechniker betreiben. Das schaut so aus, dass die Kids bei uns alles aufnehmen und ins Mikro rappen können, aber es verlässt mal zuerst den Raum nicht. Das heißt, wir bauen da eine Schutzzone, in der Sachen möglich sind, die in der im Alltag Grenzüberschreitungen oder vielleicht sogar strafbar wären. Dadurch, dass das eben keine Gruppe ist, sondern nur mit uns ausgebildeten Personal, geht sich das auch rechtlich aus. Und dann fangen wir an, mit den Kids darüber zu reden. Was sind für Sehnsüchte dahinter? Was will man eigentlich ausdrücken? Und da kommt man relativ schnell dann drauf, ist das jetzt einfach was, das halt so mitläuft, weil irgendwie 90% aller Deutschrapper frauenfeindlich und gewaltverherrlichend sind. Ist eine totale Übertreibung, gibt großartige, sehr respektvolle, coole Deutschrapper. Aber das, was wir auf den Handys unserer Kids sehen, ist halt eine ganz bestimmte Nische. Oder steckt bei Ihnen vielleicht ein biografischer Ankerpunkt dahinter? Ist vielleicht sogar eine akute Gewaltsituation zu Hause? Und was wir merken ist, wir haben das Tonstudio absichtlich bei uns beim Beratungstag angesiedelt. Das ist ein niederschwelliges Beratungsangebot, wo die Kids ein- und ausgehen und sich aber auch Termine ausmachen können. Und gerade übers Tonstudio kommen wir immer wieder in ganz spannende Beratungsthemen rein. Von Identität, Biografie, erlebter und ausgeübter Rassismus oder Gewalterfahrungen, sexuelle Identität, Übergriffe, aber auch Lebenswünsche und wie stelle ich mein gelungenes Leben vor. Und das wäre sowas, wo Reflecting nicht mehr an mir als Person hängt, sondern mit einem Konzept und Leuten, die sich auch damit beschäftigt haben, wirklich mehr in die Breite gehen kann. Wir bringen das zum Beispiel auch auf unserer regionalen Tour, die wir jetzt hatten, über Rauschreden, um Risiko zu vermeiden, in abendliche Formate, wo man sich auch sehr niederschwellig und genussvoll mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und mein Herzensprojekt im Moment ist mit meiner Kollegin Eskalina gemeinsam unser Bump zur Parcours, ein Methodenbeutel für Rausch- und Risikobalance, der in der Jugendarbeit und der Suchtprävention gerade sehr, sehr gut ankommt.
Wir sollten vielleicht auch dazu sagen, weil wir jetzt sehr viel den Fokus Jugend genannt haben, Reflecting ist ja für jede Generation geeignet. Ob ich jetzt Jugendliche habe, ob ich Erwachsene habe, ob ich Pensionisten habe, Pensionistinnen, ist ja komplett egal, weil ich glaube, Rausch und Risiko ist in unterschiedlichen Facetten in jeder Generation vorhanden, wird in jeder Generation gelebt. Und ich glaube auch, diese Überschreitung von bestimmten Risikobereichen ist in jeder Generation vorhanden, nur halt in einem anderen Kontext.
Genau, ja. Also ich finde, du bringst das schön auf den Punkt und erweiterst da den Fokus auch. Und auch die Begegnung zwischen Generationen ist ja ein Risikoerlebnis. Wir haben es ja in unserer Gesellschaft oft schon sehr getrennt und segregiert. Und da haben wir oft gar nicht mehr die Gewohnheit, wie gehe ich denn jetzt da leibend mit jüngeren oder älteren Menschen um, wenn so 2-3 Generationen dazwischen liegen. Und da machen wir auch die Erfahrung, wenn wir das mal aufmachen und begleiten, entstehen total lustige, coole Situationen. Aber das ist nicht ausgemacht. Das kann auch manchmal ein bisschen eskalieren und dann muss man halt sagen, lass mal es für heute.
Genau, genau. Wenn wir das vielleicht noch kurz erwähnen, es gibt eine Ausbildung, Reflecting-Ausbildung, soweit ich mich erinnern konnte, gibt es ja immer noch, dass man, falls es Interessentinnen gibt, wie wird man eigentlich Reflector oder Reflectorin? Das gibt es ja eigene Ausbildung. Jedenfalls habe ich eine genossen.
Genau, du sprichst gerade einen Punkt im Wandel an. Mhm. Wir sind gerade dabei, dem großen Format mit 3 Modulen zu jeweils 4 Tagen wegzugehen, zu kleineren, loseren Formaten. Die wohl niederschwelligste Einstiegsmöglichkeit ist das Reflecting E-Learning, das von der Suchtprävention Rheinland-Pfalz angeboten wird. Da reicht es, wenn man sich mit der E-Mail-Adresse registriert. Das durfte ich zusammen mit Achim Kessler, einem Kollegen mit ganz viel Erfahrung in der Glücksspielprävention, entwickeln. Und nachdem wir ja da beim audiophilen Format sind, wir sind nachher draufgekommen, dass es eigentlich ein bisschen ein Hörbuch ist. Also es ist nicht nur zum Lesen, sondern es wäre auch eingesprochen für die, die gern was für die Ohren haben, wo man mal so die grundsätzlichen Modelle kennenlernt, die Grundgedanken von Reflecting und auch die eine oder andere Übung hat, die einen noch vom Bildschirm wegbringt. Dann haben wir natürlich auch Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern wie dem Institut für Freizeitpädagogik in Wien oder der Fachstelle Suchtprävention Niederösterreich oder im nächsten Monat beim Land Salzburg, wo wir Reflecting-Formate für Jugendarbeiterinnen anbieten können, wo man es kennenlernt. Und ein sehr lustvoller Weg, der gerade super funktioniert, ist unsere Schulung für den Bum-Zur-Parcours, wo man innerhalb von 4 Stunden einen Methodenbeutel kennenlernt, der Teile von Reflecting ganz konkret auf den Boden bringt, so dass man nachher mit einem Turnsackerl voll schöner Sachen und Modelle rausgeht, mit einem kleinen Reader. Und die schnellste Umsetzung, die wir von Workshop auf Jugendzentrum hatten, waren, glaube ich, 4 Stunden. Kollegen aus St. Pölten, so lange hat es gedauert, bis die das erste auspackt haben und mit ihren Kids probiert und auf Insta gestellt haben.
Klingt sehr interessant und finde es auch gut, wenn das Format ein bisschen geöffnet wird. Ich würde es gar nicht Ausbildungsformat nennen, sondern eher Informationsformat oder Plattform für Menschen, die da irgendwo Interesse haben oder teilzugeben auch nicht. Es gibt ja viele Menschen, die da Ideen haben, die man vielleicht beim Reflecting noch gar nicht so beachtet hat. Und da finde ich gut, dass das ein Pool ist, den man befüllen kann und den man nutzen kann gleichzeitig. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Background auch von der Festkultur oder vom Reflecting allgemein, dass man sagt, okay, man nimmt was, aber man gibt auch was. Ohne groß irgendwo Gewinn zu machen.
Genau, das ist die Idee. Fortbildungsformate kosten natürlich schon was, weil es unsere Arbeitszeit und die klar, Weiterentwicklung finanziert. Wir schauen aber da wirklich auch das Maximum rauszuholen. Und das, was halt schon noch sehr schön ist, ist, dass sich dann tolle Synergien auch ergeben. Reflecting erfindet ja das Rad nicht neu. Mhm. Und Reflecting hat den Anspruch, Modelle für die Hosentasche anzubieten. Also Forschungsergebnisse und Ansätze, die sich mit dem Thema Risiko auseinandersetzen. Jonathan Haidt hat ja ein großartiges Buch geschrieben vor 2-3 Jahren, Generation Angst. Oder ein Lemke mit Dopamination, wo wir versuchen, so gewisse Parts rauszunehmen, anzuknüpfen und mit sehr einfachen Modellen wie dem Zonenmodell oder dem Wirkungsdreieck oder auch den Säulen der Festkultur etwas anzubieten, das man relativ schnell rausfangen kann und wenn man sich dann mal damit auseinandergesetzt hat, auch ganz gut verwenden kann, um darum herum etwas aufzubauen. Egal, ob das jetzt ist, dass ich mit den Kids einen Übernachtungsausflug mache oder dass man eine Party organisiert oder dass man zum Beispiel eine begleitete Genussschulung für Erwachsene anbietet, um über das Thema Rausch auch zu diskutieren und in den Austausch zu
kommen. Okay, Vollnert, du hast ja erwähnt, ich glaube, wichtig ist es, dass man jetzt nicht nur sagt, man legalisiert irgendwelche illegalisierten Sachen, sondern man schafft auch das Umfeld, das diese Legalisierung dann sicher macht. Also Betreuungseinrichtungen, wie schaut das überhaupt aus? Vor allem ist mir persönlich auch wichtig, welche Altersgrenze ziehen wir da ein, ab wann überhaupt? Und das sind ganz wichtige Sachen, die man begleitend dazu überlegen müsste.
Ja, und ich denke, was ganz wichtig ist in der Diskussion, ist nicht so zu tun, als würde es uns dabei einfach um Gesundheit gehen. Also gerade in der Cannabis-Diskussion wird ja dann immer wieder angeführt, wie gesund und heilsam irgendwas sein könnte. Ja, aber das ist ja nicht der Nutzen, für den es eingesetzt wird oft. Sondern es ist ja ein Freizeitkonsum, der auch Lebenslust geben soll. Und viele Sachen, die uns im Leben Lust geben und Freude geben, verlängern das Leben nicht unbedingt. Mhm. Also stimmt, das kann der Alkohol sein, aber das kann auch das Fußballspielen sein, wenn man es zu intensiv betreibt. Oder Fallschirmspringen oder was auch immer. Und ich denke mal, das, was da schon noch wichtig ist, ist Wohlbefinden und Gesundheit und ja Lebenssinn mehrdimensional zu sehen und nicht nur daran zu messen, ob sich das jetzt negativ auf einen dieser Teilaspekte auswirkt. denn wir sehen ja durchaus auch in der Jugendarbeit oder auch in der Bevölkerung sehr puritanistische Strömungen, wenn es um Ernährung geht, wenn es um Bodyshaping geht, die dann auch wieder in so ein Extrem gehen, dass die Leute zum Beispiel gesundheitsneurotisch werden und dadurch auch wieder extrem viel Freiheiten verlieren. Und da sind wir dann im Bereich, wo es keine klaren Antworten mehr gibt. Ich kann da wirklich nicht sagen, ob meine Lösung, die ich für ein gutes Leben gefunden habe, für dich irgendwie tauglich ist. Aber das, was wichtig ist, ist, dass wir darüber in den Austausch kommen und ins Reden und uns auch gegenseitig Sachen ermöglichen, die wir gemeinsam erleben. Weil das ist ein ganz wesentlicher Part, der sich durchzieht durch die aktuelle Forschung, dass wenn wir es schaffen, die zunehmende Individualisierung und Vereinsamung zu überwinden und Sachen wieder gemeinsam zu machen, dann spendet das Identität, spendet Lebensfreude, spendet Zugehörigkeit.
Richtig, und das passt jetzt wieder gut, dass wir zum Thema von Fern aber klarkommen. Und wir haben ja so 5 Leitfragen, die ich da vorhin schon geschickt habe. Und ich würde jetzt gerne diese 5 Fragen einmal mit dir ein wenig diskutieren. Das erste ist eher eine einfache Frage vielleicht, aber trotzdem glaube ich gar nicht so leicht zu beantworten. Was bedeutet Fern oder Rausch? Das kann man jetzt nehmen, wie man will, für dich persönlich eigentlich.
Ja, würde ich gerne ein bisschen differenzieren kurz.
Ja,
also
sehr
Rausch, Rausch bedeutet, ist nochmal für mich, da kann Fern dazugehören, aber da gehört noch viel, viel mehr dazu. Mhm. Rausch ist so eine vorübergehende Veränderung meines Erlebens und auch meiner Handlungsfähigkeit, die eine gewisse Sogwirkung hat. Also, wo ich merke, das zieht jetzt. Das kann im Guten oder im Schlechten sein, aber das, da merke ich, da bin ich nicht mehr nüchtern, nicht mehr klar, sondern da will ich wohin und da spüre ich was. Und das kann sich durchaus super anfühlen. Und das kann ich manchmal in der Arbeit haben, wenn ich voll begeistert von was bin. Das habe ich sehr oft beim Sport oder bei Brettspielen mit meinen Freunden oder mit meinen Kindern. Es kann auch sehr negativ sein, wenn ich irgendwie merke, ich komme da überhaupt nicht mehr raus und ich hab so einen Stress damit und es macht schon alles zu und jetzt dann noch dort reinschlängeln, zwischen den Autos durch mit dem Fahrrad und eigentlich nicht mehr leiwand, aber auch Rausch. Und Feiern ist für mich so ein leider sehr selten gewordener Teil in meinem Leben, der aber urwichtig ist. Weil das ist so der Raum, da ist der Alltag erledigt, da mache ich mir nicht Sorgen darüber, was im Kühlschrank steht, nämlich alles, was jetzt nicht drinsteht, wird auch in den nächsten 5 Stunden nicht drin landen. Es ist ein Raum, wo es vollkommen okay ist, fremde Leute anzuquatschen. Das ist sogar ein bisschen erwünscht, das kommt mir sehr entgegen, weil ich das gern mache, nicht weil ich es so gut kann, sondern weil mir das so einen kleinen Kick gibt und mich immer ein bisschen nervös auch macht, neue Leute kennenzulernen, ist natürlich immer auch ein Risiko, weil manchmal sind echt ein bisschen fade Gespräche, wo ich mir denke, okay, umgekehrt sicherlich auch. Oft sind es aber auch richtig spannende Gespräche, wo ich mit Leuten zusammenkomme und ins Gespräch komme, wo ich mir denke, hey, wenn wir uns, keine Ahnung, in der U-Bahn, im Billa, selbst beim Arbeitssetting begehen, wir hätten nie so ein Gespräch und so eine Connection gehabt. Und was Feiern halt auch inkludiert, ist, dass nicht nur der Geist dabei ist, sondern der Körper auch. Bei jemandem mit mir äußert sich das daran, dass es ein leichtes Wippen gibt und das ist eigentlich schon fast ekstatischer Tanz. Da sind andere Leute viel, viel besser. Aber allein das reicht schon, um ein bisschen gemeinsam ins Schwingen zu kommen. Und ab und zu packt es mich auch und es gibt halt wenig Sachen, die so leibend sind, wie bei einem leibenden Konzert oder einem leibenden DJ gegenseitig auf der Tanzfläche zu sein. Und es ist so laut, dass du mit Sprache eh nicht mehr weiterkommst und du fängst einfach an, mit deinen Augen, mit deinem Körper, mit deinen Bewegungen zu kommunizieren. Und da merkst du ja auch ganz schnell, ist es eine leibende Crowd, mit der du unterwegs bist? Oder sind es da unangenehme Leute und danke, das reicht wieder.
Was mir so gefällt, dass du den Rausch so auch so differenzierst, dass er nicht immer mit irgendeinem Mittel in Verbindung stehen muss, mit irgendeinem Suchtmittel. Und du sagst, du kannst genauso rauschhaft dich fühlen während der Arbeit, weil du irgendwas Tolles tust, gerade in diesen Flow, den wir schon vorher angesprochen haben, zu kommen. Nicht? Das ist ja ganz wichtig.
Ich denke, da wo viele Leute vielleicht jetzt gerade von den Jüngeren Bezug haben, Gaming am PC oder auf der Playstation. Gaming ist ja darauf ausgelegt, so diesen immersiven Sog zu kreieren, genau, wo es wirklich die Zeit vergisst, gell, und auf die Uhr schaust und dir denkst, hoppla.
Ja, und du hast da, das passt wahrscheinlich schon zur nächsten Frage, zum Thema, was macht eine gute Festkultur oder Veranstaltung für dich aus? Und du hast ja schon erwähnt, wenn du beim Festl bist, wo du dich gar nicht mehr unterhalten kannst, aber irgendwie passt die Musik, egal wie die jetzt ausschaut, komplett wurscht. Und passt auch die Umgebung. Da fühle ich mich auch wohl, weil ich sehr viel auf Konzerten bin. Und die sagt, da ist mir die Musik zwar nicht egal, weil ich suche mir schon aus, wo ich hingehe. Würde dann nicht jedes Festival besuchen, weil es mir einfach nicht passt, die Musik. Aber für mich ist das so ein bisschen, das muss man spüren. Ich muss die Musik muss mit mir was machen, damit ich dorthin gehe überhaupt. Und wenn sie dann was macht, dann ist es noch ein Benefit. Wie schaut das für dich aus mit einer guten Veranstaltung?
Also mir taugt es einerseits irrsinnig, grundsätzlich mal in Bewegung zu kommen. Das ist ja auch so, wir haben ja so Ausdrücke und Bilder für Resonanz, also wenn wir selber in Schwingen kommen, und das ist ja auch von etwas berührt werden, mit was in Schwingen kommen. Du hast jetzt auch ein ähnliches Bild gebracht. Und da macht es natürlich auch urviel aus, mit wem bin ich denn da unterwegs? Mhm. Kann sein, mit meiner Frau und meinen Kids im Wohnzimmer mal voll abzugehen bei lauter Musik, und es ist mega lustig, und eigentlich ist es, keine Ahnung, 7.20 Uhr in der Früh und der Bus fährt in 5 Minuten, aber gerade reitet uns der gemeinsame Wahnsinn. Oder es kann bei einem Konzert sein. Was natürlich immer hilft, ist, wenn das Setting schon so aufgebaut ist, dass dich ein Stück weit, das so ein Einladungscharakter. Also gerade Lichteffekte machen ja ganz viel aus, dass wir die Umgebung ein bisschen anders wahrnehmen, dass wir auch vom reinen Sehsinn ein bisschen wegkommen, weil man einfach gerade nicht mehr so gut sieht, egal ob das Stroboskop ist oder irgendeine Lichtshow, wo natürlich auch Aufmerksamkeit gelenkt wird. Und voll schön ist natürlich, wenn es bei Festeln immer wieder so Punkte gibt, wo man gemeinsam die Aufmerksamkeit drauflegt. Ein Breaker, der jetzt auf einmal in der Mitte von der Tanzfläche abgeht, oder Leute, die besonders live und shaken, oder selbst wenn man sich eine neue Runde Drinks holt und gemeinsam anstoßt und auf einmal das Gruppenzentrum wieder in die Mitte rückt. Das sind also Momente, wo du merkst, und ich bin nicht alleine auf der Welt und kann jetzt ein Stück loslassen. Und der Hartmut Rosa würde sagen, die Resonanzachsen öffnen. Also so, wir beide sind unterwegs und irgendwie ist Leimann und wir schauen uns nur an und wissen beide, für dich ist leimend, für mich ist leimend, und es wäre nicht so leimend, wenn wir einsam dastehen würden.
Hartmut Rosa hast du erwähnt, der hat ja dieses Buch geschrieben, Resonanz. Mhm. Ich glaube, Resonanz hast du. Ja. Hast genau, nur Resonanz. Das Buch. Interessant zu lesen, man muss sich aber dafür Zeit lassen, behaupte ich mal. Also das geht nicht so in einen Ruck oder nebenbei, sondern man muss sich, ich hab's gelesen, man muss sich wirklich Zeit lassen. Aber es ist interessant, wie wieder diese Resonanztheorie, die er entwickelt hat, erklärt. Sehr, sehr interessant. Und zur Musik, also ich finde das so spannend, wenn ich Konzerte besuche, eben wenn die Musik schon physisch ist, also recht laut oder so, da kippe ich richtig rein. Oder, also ein Beispiel für mich, weißt du, ob du die Band Swans kennst, amerikanische Band, die letztes Konzert jetzt gehabt hat, die spielen oft extrem lang, 2,5 Stunden, und der Sänger sagt selber, für ihn ist das, er zelebriert das Konzert. Er spielt nicht, er zelebriert. Und das merkt man richtig als Publikum. Das nicht nur in der Länge, sondern einfach in der Intensität, dass sie oft bestimmte Passagen wiederholen. Das dauert ein Song oft 20 Minuten. Das finde ich oft so phänomenal.
Und das, was du auch ansprichst, so Wiederholungen zum Beispiel, oder auch Call and Response, das sind ja Sachen, die wieder einen hohen Einladungscharakter haben, als Publikum da mit einzusteigen. Ist die okay, Verbindung wieder da?
Ja, jetzt mal kurz okay. Dänische Probleme.
Ich sag's nochmal, das, was du gerade angesprochen hast, passt gut dazu. Ich habe über Wiederholung gesprochen, wir wiederholen es noch einmal. Ja. Das gibt ja einen gewissen Rhythmus, eine Struktur rein, wo man dann auch als gelegentlicher Zuhörer merkt, da kommt zum Beispiel der Refrain oder noch was, und beim 5. Mal kann ich ihn schon mitsingen. Mhm. Und das sorgt natürlich dafür, dass man auch langsam immer mehr in dieser großen gemeinsamen Gruppe aufgeht. Oder so Call and Response, das wir bei Konzerten ja auch oft haben, wo du wirklich merkst, da kommt Energie rein, wenn das gescheit gemacht wird.
Wir haben ja schon jetzt von Veranstaltungen geredet und gesprochen. Was glaubst du, was ist deiner Meinung nach was nicht ganz so passend oder was läuft manchmal falsch bei Veranstaltungen oder bei der Festkultur? Was du da in deiner persönlichen Beobachtung, wo du sagst, das sind Sachen, die vielleicht immer wieder passieren und die man relativ leicht angehen könnte. Hast du da was oder sagst du, ja, das ist individuell?
Ich glaube, einerseits ein bisschen so zu unterschätzen, was die Leute mir wirklich auch an Potenzial für ein leibendes Festl selber mitbringen. Das sehe ich darin, wenn der Höhepunkt des Ganzen, worauf die ganze Werbung fokussiert ist, keine Ahnung, der Meta-Tequila von 10 bis 11 in der Nacht ist. Und es ist auf jedem Plakat drauf und alles. Und was ist denn der Sinn von der ganzen Sache? Der Sinn ist ja eigentlich nicht, dass die Leute um 10 nach 11 vollkommen abgeschossen hinterm Tresen kotzen, nämlich dann ist die Party auch vorbei. Das ist eher der Kollateralschaden. Wenn sich das auf, sagen wir, 5 oder 10 Leute bei 500 Besuchern beschränkt, sagst, ja wurscht. Wenn es mehr von der Party erreicht, ist die ganze Party dahin. Eigentlich aber hast du so ein altes Ding, dass sich jemand, der sich zum Beispiel diesen Meta Tequila reinhaut vor allen anderen, ja auch ein Stellvertreterritual macht, sich komplett die Birne weghobelt und man als Gruppe steht man herum und schaut staunend, baff und johlend zu. Das schafft natürlich einen Mittelpunkt. Es geht auf die Kosten von einer Person. Wenn die Glück hat, sind leibende Freunde dabei, die schon schauen, dass nichts Sorges passiert. Ich heißt, liegst in deiner Kotze und pinkelst dich auch noch an. Und das hat natürlich auch eine Wirkmacht. Das kann natürlich auch dafür sorgen, dass Partys abheben. Aber der Moment, der drinsteckt, ist ja nicht dieser Alkohol bis fast zur Bewusstlosigkeit, sondern der ist, jemand begibt sich in eine total intensive Situation rein. Also der Tequila brennt, man tut sich schwer zum Stehen und andere partizipieren dran und es ist, der geht stellvertretend ein Risiko ein und geht in einen Rausch rein und das ist ja auch schon gruppenbildend. Das, womit wir zum Beispiel immer wieder spielen, sowohl bei meinen privaten Partys als auch in der Arbeit, ist, dass wir den Alkohol mit was anderem Intensivem ersetzen. Ich hatte vor kurzem mal eine Vorstellung von Pump zur Parkour und da ein Lokalpolitiker da und den habe ich einfach gefragt, und, wie schaut's aus? Bist du halt eher gemütlich drauf oder brauchst du was, das fahrt? Der wollte was, das fahrt und hat ein Center Shock kriegt. Und das Center Shock, das kennen wir, ist so eine Art Kaugummi, wie ein Mauarm, nur dass drinnen so echt sauer und grauslich ist und egal, wie es dich bemühst, es verzieht das Gesicht. Und was ist da passiert? Es war ein nüchterner Abend, noch hat niemand was getrunken gehabt und es ist ein Kinderzuckerl, das ein Erwachsener nimmt, aber dem verzieht es das Gesicht und in der Runde fängt man an zu lachen. Man hat auf einmal einen gemeinsamen Fokus, man hat einen, der sich ein bisschen zum Kaschball macht, aber andererseits dann auch wieder Bewunderung kriegt, weil er ja der ist, der es probiert hat. Und damit kann man sich dann auch schon relativ viel spielen, ohne dass man die Leute in den Absturz kriegt. Also in der Jugendarbeit hatten wir zum Beispiel Jugendliche, die wirklich sehr, sehr intensive Sensation-Seeker waren. Also die haben echt gefährliche Sachen gemacht, um das Adrenalin zu spüren. Mit denen haben wir dann Chili-Verkostungen gemacht. Und zwar so intensive, dass sie halt dann 20 Minuten nicht geredet haben. Sie haben gewusst, was auf sie zukommt. Sie wollten es wirklich wissen. Wir waren natürlich informiert, wie man im Notfall erste Hilfe leistet dabei. Hat es nicht gebraucht. Aber auch das war dann ein total zusammenschweißendes Erlebnis, wo wir als Jugendarbeiter dann nicht nur vor dem Rausch begleiten konnten und nach dem Rausch, sondern wir konnten legalerweise mittendrin dabei sein. Und wenn da einer von uns auch noch in die Chili erbissen hat und geweint hat, wie blöd, hat das natürlich auch nochmal zusätzlich eine Basis mit der Gruppe geöffnet. Da muss man aber halt immer sehr, sehr gut schauen, wie nah lasse ich auch an was an mich ran, ohne dass ich meine Rolle aufgeben muss.
Das, ich glaube, du hast schon ein bisschen erzählt, wie man Veranstaltungen eben gestalten kann, dass nicht dass es nicht gleich irgendwo ins Extreme ab, schon extrem, aber halt nicht unbedingt mit Suchtmitteln, die mir schaden können, oder eben mit einer Geschichte mit Chili oder Center Shock etc. Gibt es Wünsche für dich oder von dir für die Festkultur oder für Veranstaltungen, wo du sagst, das wäre für dich das Optimale?
Na, was mir einfällt, was wirklich schön wäre, das einfach weiterhin zu kultivieren, weil das sehe ich oft, ist diese Idee der Teilgabe. Ich gehe nicht auf ein Festel, um dort was zu konsumieren, und vom Barkeeper bis zum DJ sind alle dafür verantwortlich, dass mir gut geht, weil ich ja mein Geld dafür zahle, sondern dass ich die Möglichkeit habe, Teil des Festes zu sein, die Party wirklich zu leben. Wir kennen das von privaten Partys, dass man sagt, ja, nimmst halt was mit. Und dann nimmt man irgendwas Nettes mit, und manchmal kommen da ja auch wirklich urleibende Buffets und Snacks und alles Mögliche zusammen. Und da kann man auch kreativ werden. Nämlich sobald du ein bisschen Storytelling in deine Party einbaust, regst du Leute dazu an, sich schon im Vorfeld damit auseinanderzusetzen. Alles, wo wir Energie rein investieren, und sei das auch nur geistige Energie, erscheint uns in der Bedeutung dann einfach ein bisschen höher. Und hat einfach auch mehr Wertigkeit. Also ich habe mal eine Märchenparty veranstaltet, da hatten wir ein Märchenbuffet, wo sich die Kinder aus Soletti, Zuckerguss und Streusel ihre Zauberstäbe selber bastelt haben, und draußen waren die erwachsenen Kinder, zur Hälfte waren es als Märchenfiguren verkleidet, zur Hälfte nicht. Es war dann schon so wurscht, weil es einfach so bunt und so leibend war, und auch die Leute, die sich nicht verkleidet gehabt haben, haben halt irgendwas mitgebracht, und wenn es nur ein Bild war oder eben was fürs Buffet. Und das beobachte ich durchgehend dort, wo Partys wirklich gut laufen, ist, wo man Menschen auch ein Stückchen Verantwortung gibt, dass das Ding laufen kann.
Wären wir schon bei der letzten Frage. Was könntest du jungen Menschen über das Feiern mitgeben?
Dass in der Regel besser wird, wenn im Handy kurz vorher der Akku ausgegangen ist. Ich glaube wirklich, dass es wert ist, Zeit und Aufmerksamkeit darauf zu investieren. Und ich komme nicht mehr oft zum Feiern. Und seltener mal schaffe ich es wirklich, dass ich mal den Raum freimache oder wirklich auch Zeit und Energie zu investieren in die Vorbereitung, ein bisschen in die Geschichte rein und so. Und ich merke, das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Und das beschränkt sich meiner Beobachtung nach nicht nur auf mich. Damit spielen wir auch im Jugendzentrum, dass wir zum Beispiel die Partychecker immer wieder mal haben, die im Vorfeld, sind Jugendliche, die im Vorfeld die Party mitgestalten. Die haben einen geilen Eingangsbereich gehabt, der war großartig. Bis durch Girlanden durchgegangen, mit Lichtshow, und unten hat die Nebelmaschine rein, und du hast gemerkt, die waren selber schon im Vorfeld so begeistert. Die waren echt schon richtig drauf, einfach von ihrer Euphorie, und so mega stolz, dass sie da was beigetragen haben. Und das hat automatisch dann dazu geführt, dass einer ihrer großen Wünsche vom vorletzten Mal in Erfüllung gegangen ist. Sie haben gesagt, es wäre eigentlich leimend, wenn es weniger Handys geben würde. Dadurch, dass die selber schon mitan haben und herumgehen konnten und ihren Freunden zeigen, schau, Peppe, schau, das haben wir gemacht und so weiter, gab es schon viel mehr zum Reden. Und wir stellen zum Beispiel jetzt auch immer ein DJ-Pult hin, das leuchtet schön, so ein elektrisches, da kann nicht viel kaputt gehen. Und dann scratchen sie und spielen Sachen ein, und auf einmal hast du dort vorne eine kleine Crowd, und die Leute wechseln sich ab und es gibt Interaktion. Natürlich gibt es dann auch wieder Konflikt, wer hat sich vordrängelt und so. Dann regulieren wir vielleicht wieder ein bisschen mit, aber dann ist auf einmal Leben in der Party. Wenn man nur die Spotify-Playlist Best Hits of 2020 oder so spielen, ja, Musik, die eh jeder irgendwie mag, aber keinen berührt.
Genau. Gut, Martin, wir kommen zum Ende von unserem Podcast. Ich bedanke mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein wenig zu quatschen, und hoffe, dass wir uns irgendwann wieder oder bestimmt wieder persönlich treffen, und wünsche dir auf alle Fälle alles Gute für deine weitere sehr interessante und wichtige Tätigkeit.
Danke, Christian. Du, ich möchte mich auch bedanken, und ich finde das wirklich großartig, was ihr in Kärnten gerade auf die Beine stellt. Auch mit dieser Vielfalt, die ihr in eurem Viererteam da vereint, und mit der Fachexpertise. Bin total gespannt, was alles rauskommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall gutes Gelingen und gutes Feiern.
Okay, schönen Abend doch, Baba.
Danke dir, dir auch, Baba.
Was nehme ich aus diesem Gespräch mit? Das Feiern weit mehr ist als Konsum. Gute Festkultur entsteht dort, wo Menschen gemeinsam etwas erleben, sich einbringen und miteinander in Verbindung kommen. Rausch muss nicht immer aus der Flasche kommen. Es kann auch in Musik, Begegnung, Bewegung oder besonderen Momenten liegen. Und vielleicht gelingt Fern genau dann am besten, wenn wir nicht nur konsumieren, sondern selbst Teil des Geschehens werden und uns auf das einlassen, was im Moment entsteht. Und bis zum nächsten Mal bei Feiern, aber klar.